Mein heutiger Gast ist Dr. Alexander Vrabetz, Generaldirektor des ORF. Wir sind hier am wunderschönen Königlberg. Es ist alles, der ein bisschen im Umbau ist und im Umbruch ist. Und wir werden heute über ein paar spannende Themen reden. Wir werden so ein bisschen über Fernsehen reden, wir werden über Bücher reden, wir werden vor allem über das Leben des Alexander Vrabetz reden und wir werden auch über mein Buch, Das ganze Leben in einem Tag, sprechen. Und wir werden vielleicht auch einmal hören, was der Alexander Vrabetz sich so denkt, was, wenn in weiter Ferne, sprich 10, 20, 30 Jahren einmal die Pension auf ihn zukommt, was er dann so aus seinem Leben machen könnte. Es wird spannend, Sie können mir es glauben. Ja, dann fangen wir vielleicht gleich einmal an.
Gerne.
Sehr geehrter Generaldirektor, lieber Alex, in deinem Leben weht der Wind gerade wieder mal etwas heftiger. Also die Regierung plant ein neues ORF-Gesetz, die Vorstände sollen neu ausgeschrieben werden, die FPÖ plant, die ORF-Gebühr abzusetzen oder abzuschaffen. Die Landeshauptleute entdecken ihre Liebe zur Unabhängigkeit des ORFs. Ich würde sagen, es ist eine späte Liebe, aber späte Liebe ist ja manchmal auch was Dauerhaftes. Und das Ganze findet aber, glaube ich, in einer sehr spannenden Umbruchsphase statt. So, wenn du so in der Früh aufwachst und all diese Herausforderungen, denkst du dir da manchmal, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Oder denkst du dir, in der Vergangenheit habe ich es eigentlich auch immer ganz gut geschafft, das wird schon werden?
Also ich bin vereinfacht gesagt dann immer motivierter, wenn es ein bisschen Pulverdampf rundherum gibt. Das heißt, so Zeiten, wo es spannend ist, wo man buchstäblich nicht weiß, was sind die Herausforderungen des Tages oder was greift man zuerst an. Das motiviert mich eigentlich meistens, da ganz gut zu sein. Zugegebenermaßen im ORF sind sehr oft solche Zeiten, daher bin ich auch sehr oft motiviert.
Gibt es irgendwas, wo du so Selbstzweifel hast und sagst, das wird aber jetzt wirklich eng?
Nein, das ist, das ist ein Vorteil und ein Nachteil, aber einer der Vorteile, wenn man 20 Jahre in der Führungsetage des ORF ist, dann hat man vieles schon erlebt. Ja? Und daher weiß man auch, dass auch die heftigsten Stürme dann irgendwann einmal wieder vorübergehen. Und das motiviert mich dann. Ein bisschen natürlich auch, dass mir darum geht, dass ich sage, jetzt habe ich zusammen mit Hunderten und Tausenden Mitarbeitern das ganz gut hingekriegt, dass wir jetzt trotz aller Veränderungen, die es im Medienmarkt gibt, sehr stark als ORF immer noch dastehen, auch in der Gunst des Publikums stark dastehen. Und daher motiviert es mich immer auch, dass ich sage, jetzt möchte ich nicht in der Spätphase dieses Daseins auf einmal alles wieder aufs Spiel gesetzt sehen, sondern schauen, dass das auch sicher in die Zukunft geführt wird.
Beginnen wir mit meinem Buch, Das ganze Leben in einem Tag. Du bist jetzt knapp 59 Jahre geworden. Das heißt, nach meinem Buch bist du in der 15. Stunde.
Ja, ja.
Da kenne ich mich gut aus, weil ich bin auch in der 15. Stunde. Und die 15. Stunde sagt, sie bestätigt das Gerücht, dass das Leben mit Fortdauer immer schneller verrinnt und uns zwingt, immer das Bleibt-Frage zu stellen. Wie du das gelesen hast, was hat denn dieses Kapitel so bei dir ausgelöst?
Ja, es ist wie die meisten Stunden eigentlich, jedenfalls die man schon erlebt hat, sehr, sehr treffend. Und insofern hat es auch bei der 15. Stunde, in der ich mich jetzt nach dem Buch befinde, das ausgelöst, dass das wahr ist. Ja, dass die Zeit immer rascher vergeht, das fängt man schon an, so in den 20ern zu merken. Aber so wirklich als bestimmendes Element ist es schon jetzt in diesen Jahren, dass man sagt, das vergeht ja wirklich wie im Flug. Und das Zweite, was ein bisschen so anfängt, ist, dass man sich fragt, was wird eigentlich bleiben? Oder dass man das wichtiger ist, nicht was tue ich jetzt gerade.
Überlebe ich diese Woche?
Sondern zu sagen, schaut irgendjemand einmal in 10, 15 Jahren auf das zurück, was man gemacht hat? Oder gibt es irgendwas, was man allfälligen Enkeln, die ich noch nicht habe, aber mal kriegen könnte, erzählen kann, sagt, da habe ich einen Beitrag dazu geleistet. Das wird wichtiger und insofern ist das richtig beschrieben.
Also die handelnden Personen, die Stars unter Anführungszeichen des ORF, haben ja die Chance, dass sie dann immer wieder in seiner Zeit oder in Dokumentationen kommen. Die Generaldirektoren sind ja nicht so präsent, maximal bei Seitenblicke. Aber wenn ich jetzt so spontan zurückblicke, also Gerhard Bacher war für mich irgendwie, da würde ich sagen, da ist irgendwas geblieben von dem, aus unterschiedlichsten Gründen. Hast du den noch erlebt eigentlich?
Ja, ich habe ihn natürlich erlebt, aber nicht im ORF, sondern natürlich danach als Vorgänger. Gerhard Bacher war ja wirklich höchst verdient um den ORF, das vorangestellt haben. Zweitens hat er sich dadurch ausgezeichnet, dass er alle seine Nachfolger oder fast alle am Anfang sehr geschätzt hat, um nach kürzester Zeit festzustellen, dass sie natürlich vollkommen ungeeignet sind, sein Erbe fortzutragen und sich dann schon wieder nach dem Nächsten umzusehen. Und so war auch unsere Beziehung, dass er sozusagen am Anfang hatten wir eine sehr, sehr gute auch Gesprächsbasis und dann gab es Zeiten, wo das schlechter ist und dann wurde es aber auch wieder besser. Aber was das Entscheidende war, natürlich hat Gerhard Bacher in wirklich genialer, starker Art und Weise Ende der 60er Jahre diesen ORF geformt und mit so viel Substanz versehen, dass er auch durch viele Stürme gut durchgekommen ist. Ja, natürlich haben auch alle, die danach gekommen sind, alle Generaldirektoren und Generalintendanten ihren Anteil daran gehabt, aber das war schon ein starkes Fundament. Das hat er selber auch sehr gerne so gesehen und richtigerweise, dass natürlich mit dem starken Fundament auch die eine oder andere Problematik mit dabei war, wie zum Beispiel eben bestimmte Strukturen, die dann eben nicht mehr ganz in unsere heutige Zeit passen oder eben ein wunderbarer ORF-Standort hier am Königlberg, der aber halt nach 40 Jahren auch in die Jahre gekommen ist und sehr aufwendig wieder modernisiert gehört. Das hat er naturgemäß weniger gesehen. Aber das ist jetzt ja nicht das Thema. Die Frage ist, was bleibt von meiner Zeit?
Immerhin schon 13 Jahre, habe ich noch
gerechnet. Ja, dann würde ich einmal sagen, einfach das Wichtigste ist tatsächlich immer das, was vom Programm bleibt. Und ich sage jetzt einmal, da bin ich besonders stolz auf ORF 3. Das hätte es ohne mich nicht gegeben oder jedenfalls nicht in der Form gegeben, wo wir alles richtig gemacht haben. Wir haben den Einstieg schon in die Digitalisierung auch geschafft, mit jetzt der TV-Tek oder auch dieser starken Online-Präsenz. Das ist in diesen Jahren, sind wir die stärkste österreichische Online-Plattform geworden. Und ich glaube, dass sich einige klassisch öffentlich-rechtliche Schwerpunkte auch gesetzt habe, dass wir uns eben zum Beispiel ganz besonders mit Zeitgeschichte auch auseinandergesetzt haben, mit der Geschichte Österreichs auseinandergesetzt haben. Das hat der Gerhard Bacher auch mit dem Hugo Bortisch begonnen. Aber da haben wir einige wichtige Teile dazugefügt, die auch in 10, 20 Jahren noch Teil der medialen Aufbereitung von Zeitgeschichte sind.
Wenn du ein bisschen vorgeblättert hast im Buch, kommt die 16. Stunde unweigerlich und die zwingt die einen, ihren Sinn des Lebens in der Pension neu zu definieren und die anderen darüber nachzudenken, diesen Gedanken nicht ganz zu verdrängen. Mit den einen ist natürlich die Mehrheit der Österreicher gemeint, die mit 60 nämlich schon in Pension sind und mit den anderen sind jene gemeint, die eine so spannende Aufgabe haben, dass sie die am liebsten nicht hergeben möchten. Wenn du jetzt an die 16. Stunde eine Pension denkst, ist das ein Gedanke, der bei dir Angst auslöst? Ist es ein Gedanke, der Freude auslöst? Oder ist das, wo du sagst, das beschäftigt mich überhaupt nicht, das verdränge ich?
Nein, das ist schon die Fragestellung, die man sich jetzt, also mit noch gerade noch nicht 60 stellt.
Steht noch auf 5 auf vorn.
Mache ich jetzt, so lange wie es halt möglich ist, den ORF und ist dann, kommt dann in der Phase einer Pension, eines Ruhestandes. Oder kommt da noch was dazwischen? Oder gibt es eine Übergangsphase? Macht man noch einmal nach dem ORF ganz was anderes, bevor man es ein bisschen lockerer angeht. Also das sind die Fragestellungen und da bin ich, sage ich jetzt einmal, ist es gut, darüber nachzudenken, was sind denn die Alternativen. Mit allen dreien kann ich gut geistig umgehen. Ja? Also ich kann sowohl sagen, ich habe jetzt einige wichtige Projekte, die ich da im ORF noch machen möchte oder wenn man so will, fertig machen möchte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, noch einmal in einem anderen Bereich managementmäßig was zu tun und auch noch einige Jahre zu tun. Oder eben zu sagen, ja, jetzt fange ich an, ein Resümee zu ziehen. So, das ist alles drei für mich denkbar und da bin ich Fatalist, dass ich sage, es kommt eh erstens anders und zweitens, als man denkt. Und daher braucht man zu sehr in die Verästelungen da nicht gehen.
Das du musst es jetzt nicht beantworten, nachdem es in der Zeitung am Wochenende gestanden ist. Salzburg ist irgendwie, zumindest von der Art der Position, etwas, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen. Oder du sagst, nein, das ist sicher nicht.
Also ich habe als junger Mensch immer gesagt, mein eigentliches Lebensziel wäre mal Operndirektor zu werden. Aber das ist, glaube ich, eben eines, das so als Gedanke schön ist, aber nicht in der Realität stattfinden wird.
Bleiben wir bei Büchern. Du giltst ja erfreulicherweise als Buchmensch. Welche Bücher liest du gerade in deiner knappen Zeit?
Also ich lese, also außer ständig einen Salcher am Nachtkästchen liegen zu haben, um sich zu vertiefen, derzeit gerade das Serotonin, das neue Buch von Houellebecq. Das ist eigentlich das, was ich derzeit lese, ja.
Also ich bin auch ein Houellebecq-Fan, muss ich sagen. Ist wieder mal großartig.
Ja.
Und der darf Dinge sagen, die, glaube ich, sonst niemand sagen darf.
Die gehen nicht. Man ist immer... Man weiß ja schon ein bisschen, was einen erwartet. Es gelingt ihm aber, das immer noch einmal zu übertreffen. Aber es sind ja diese offenen, also teilweise auch ordinären oder sexistischen oder sonstigen Ausdrücke, sind ja trotzdem nicht der Kern seines Werkes, sondern wirklich, wie es ihm gelingt, immer wieder unsere Zeit, unser Zeitgefühl zu sezieren und darzustellen. Das ist einfach großartig. Und ich habe noch einen zweiten Autor, von dem ich sozusagen prinzipiell alles lese, das ist der Christoph Ransmeier. Mhm. Und die beiden, die schreiben ja immer so 3-4 Jahre jeweils an den Büchern und zum Glück ist dann immer eine Zeit, die dass sie nie gleichzeitig kommen, sondern dass man dann die Möglichkeit hat, dann einmal in einem Zweijahresrhythmus ein Houellebecq-Buch und dann den neuen Ransmeier zu lesen und die Zeit dazwischen muss man sich mit anderen
Die anderen, was stapelt sich an ungelegenen gelesenen Büchern bei dir im Nachhinein?
Naja, das ist prinzipiell immer zu viel. Ja? Also das weil ich viel mehr als Leser, ja auch, bin ich ein Buchkäufer. Das hat sich jetzt noch verdoppelt eigentlich, weil ich mir die Bücher physisch kaufe, aber damit man mobil ist, auch auf dem Kindle kaufe und sie dann trotzdem nur teilweise lese. Aber zum Beispiel ein Buch, das jetzt aus dem mehr, wie soll ich sagen, Buch über gesellschaftliche Entwicklungen ist der Fukuyama, über die Identität. Das ist etwas, was, glaube ich, ein sehr gescheites Buch ist. Und dann lese ich immer auch irgendwas Historisches ist immer dabei, Zeitgeschichte sehr stark.
Tipp von mir, die neue Napoleon-Biografie von dem polnischen
Historiker. Die liegt auch schon
dort. Die ist sehr dick und fest, aber sie ist es wirklich.
Ja, ja. Ich habe sie auch schon, begonnen, aber es fängt total spannend an. Und ich bin aber noch in der Kindheit in Korsika oder halt da in dieser ganz frühen Phase der Militärakademie und habe Napoleon immer total eine faszinierende Persönlichkeit gefunden. Es gibt auch ein paar ganz gute Biografien, aber die scheint noch einmal das Neue zu erzählen.
Neue Perspektiven aufwirft. Du bist ein Buchkäufer und Buchleser, das wird leider Gottes weniger und seltener. Deutschland alleine hat in den letzten 10 Jahren 8 Millionen Leser verloren, das ist eine ganze Menge. Mhm. Das heißt, die Vielleser lesen weniger, die Nichtleser lesen weiterhin nicht und die Jungen lesen zwar, aber nicht unbedingt Bücher. Wie siehst du denn die Zukunft des Buches?
Naja, ich warte das schon, dass das ein Problem ist, dass nach gefühlten also jedenfalls vielen Jahrzehnten Bildungspolitik und Bildungsexplosion, das darin mündet, dass die Leute sich weniger mit Bildung beschäftigen, jedenfalls overall gesehen. Und für mich gehört Bücherlesen eben ist ein Kernelement von unserer Bildung dazu. Anscheinend ist es so, dass die vor allem bei den Jüngeren eben auch Beschäftigung mit den unterschiedlichsten Formen des von Angeboten im Netz das Buch ein bisschen verdrängt. Ein bisschen ist, glaube ich, auch der Buchmarkt selber schuld, weil ich glaube, durch die unglaubliche Verbreiterung des Angebots an Büchern ist es schwieriger, so einen gewissen Buchkanon zu entwickeln. Weil das Wesentliche ist ja nicht nur, ja auch, dass man ein Buch für sich liest, sondern dass man nach Möglichkeit sich auch austauscht mit dem anderen, der das auch gelesen hat. Und das, wenn wir jetzt heute wenn wir von deiner Präsentation gesprochen haben, bei Morawa hineingeht, da bin ich fast einmal, also fast furchtsam, weil ich sage, da ist so viel Interessantes zu lesen, das kann man gar nicht einmal durchgeschaut haben. Und wie entwickelt sich da so ein Kanon? Nicht, dass alle dauernd das selber lesen, aber so, dass man sagt, da habe ich ein Gefühl dafür, dass es wert ist, das zu lesen, was sich auch über den Umgang und nicht nur über eine Bestsellerliste, sondern irgendwie auch über das Gespräch im Freundeskreis vermittelt.
Ja, da war der Yuval Harari mit dem Homodeus, das war sein
Buch. Das war dann wieder sein,
über das
jeder genau, dann geredet hat.
Geredet hat, ja. Aber da gibt es nicht viel davon.
Das ist dann seltener. Und in der Literatur ist es noch einmal seltener. Und ich habe immer gern so ein, dass ich sage, eben, das ist wieder mit der Ähnlichkeit, ja, dass man sagt, ich hätte gerne zu bestimmten Fragestellungen des Lebens, der Geschichte, ein oder zwei abschließende Werke gelesen, wo ich sage, so jetzt habe ich das besser verstanden. Also so wie man sagt, der Till jetzt vom Kehlmann,
genau.
Dann hat man den 30-jährigen Krieg und die Zeit irgendwo verstanden, dann kann man da noch ein bisschen echt, also reine Historie dazu lesen, aber jetzt nicht das Bedürfnis, jetzt noch 5 Romane zum 30-jährigen Krieg zu lesen.
Großes Plus, muss ich mal sagen, großes Lob, du hast schon ORF3 angesprochen, Sendung erlesen ist, kann man, glaube ich, wirklich sagen, die beste Sendung im deutschsprachigen Raum, die sich mit Büchern beschäftigt. Mhm. Der Heinz Sichrowski macht das mit ungefähr viel Witz, Eloquenz, auch die Gäste, die auch deutsche Bestseller-Autoren mittlerweile gibt. Also ich glaube, es ist eine Sendung, wo du wirklich stolz sein kannst. Gibt es da sowas wie einen Garantieschein, dass es diese Sendung weitergeben wird?
Also es kann ja immer zwei dazu, solange der Heinz Sichrowski das macht, wird es weitergeben.
Jetzt muss ich nur nachfragen, also wie gesagt, tolles Lob. Warum spielt man das nicht auf ORF2? Das ist die Frage, die hast du sicher schon oft gehört, weil man damit ja doch ein breiteres Publikum ansprechen könnte.
Naja, das stimmt jetzt. Ja, das hat am Anfang natürlich gestimmt, weil der Spartensender hat ein geringeres Publikum, das er erreicht. Aber mittlerweile haben 95% der Haushalte ORF3 eingestellt. Ein ganz großer Teil davor auch am dritten Platz der Fernbedienung und rund 800.000 ist jetzt, glaube ich, die letzte Zahl, nutzen täglich, also nicht jeden Tag dieselben 800.000, aber nutzen ORF3. Das heißt, es ist zwar hinter ORF1 und ORF2, aber dann schon einer der meistgenutzten Sender. Das heißt, das Publikum findet auch die Sendungen, die es sehen will. Und wie wir mit ORF3 begonnen haben, war Erlesen eine der ersten eigenproduzierten Sendungen. Am Anfang haben wir ja sehr viel mit Archivmaterial und Wiederholungen von ORF2 gearbeitet. Mittlerweile bestücken wir aber praktisch alle 7 Hauptabende in ORF3 mit neuen Eigenproduktionen von ORF3. Und das funktioniert eigentlich gut und würde das Publikum nicht maßgeblich erweitern, wenn man das jetzt auf ORF2 spielt. Also das war in der Anfangsphase sicher so. Und jetzt dann starke Sendermarken von ORF3 wegzunehmen und zu sagen, das gebe ich jetzt in ORF 2 würde, glaube ich, nicht wirklich was nützen. In ORF 2, wo wir natürlich jetzt zum Beispiel schon noch einmal ein breiteres Publikum auch ansprechen, könnten wir es wieder nicht um 20.15 Uhr spielen und dann aufeinander. So sind wir stolz, dass wir sagen, wir haben eine Büchersendung um 20.15 Uhr in der Primetime auf einem der meistgesehenen Sender.
Jetzt gehen wir mal kurz zu ORF 1, jetzt muss ich selber nachschauen. Da gibt es ja den Vorwurf, dass dort immer nur amerikanische Serien im Vorab. Ich habe es jetzt überprüft heute, also dürfte wirklich stimmen. Ich habe es angeschaut, also heute, du kennst das Programm wahrscheinlich besser als ich, Grey's Anatomy, Malcolm, Big Bang Theory, Simpsons und so weiter. Was würdest du dir freiwillig selber davon anschauen?
Naja, die Serien sind die besten langlaufenden Serien, die es gibt. Alle, also die du genannt hast, höchst dekoriert von allen Preisen, Schauspieler auch gut sind. Also die auch zu den Besten gehören. Natürlich sind es Sitcoms, die natürlich unterhaltend sind und jetzt nicht den Anspruch haben, da jetzt die große Welterklärung zu haben. Aber natürlich haben wir zu viel amerikanische Filme und Serien in ORF 1, vor allem in der Daytime, in den Hauptabenden. Da bemühen wir uns, das jetzt schrittweise, aber auch konsequent zu ersetzen durch österreichische Filme und Serien. Und eben werden dann ab nächster Woche läuft eben dann am Montag die Vorstadtweiber oder heute laufen die Sokos, am Donnerstag Dokumentation, also mit dem neuen Doc 1. Am Freitag ist es die Dancing Stars, also Unterhaltung, aber stark österreichische Unterhaltung, Film und Serie. Aber das ist nur auch eine Frage des Geldes, weil diese amerikanischen Filme und Serien sind das relativ günstigste Programm, das es gibt, weil diese Filme und Serien natürlich in der Herstellung sehr aufwendig gemacht sind, aber dann ganz in die ganze Welt verkauft werden und dann eine österreichische Ausstrahlung ein paar tausend Euro kostet, während ein österreichischer Film, den wir halt neu machen, die Gänze der Produktionskosten von uns zu tragen sind.
Wie würde das tägliche Alexander Wrabetz-Programm ausschauen, das du mit großer Begeisterung jeden Tag anschaust?
Naja, ich glaube, dem würde ORF 3 schon recht nahe kommen. Plus, was wir in ORF 3 halt jetzt nur teilweise haben, plus unsere tollen Nachrichtensendungen, die halt in ORF 2 sind.
Dem Buchmarkt geht es leider nicht gut, das haben wir schon gesagt. Dem Bewegtbildmarkt geht es dagegen sehr, sehr gut. Mhm. Also Amazon, Netflix, Apple steigt jetzt ein. Und das Fernsehen hält sich eigentlich erstaunlich gut. Ich glaube, das wird jetzt viele interessieren. Wie schätzt du denn die Zukunft des Fernsehens ein?
Die Art und Weise, wie wir Fernsehen, die wird sich dramatisch verändern. Aber die Leute werden trotzdem immer mehr Bewegtbild, also Videoinhalte schauen. Das wird nicht mehr nur das klassische lineare Fernsehen, also wie wir es kennen, sein, sondern natürlich auch Plattformangebote wie Netflix, Amazon etc. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass sich das eben verändern wird, dass wir Wettbewerber haben, die nicht mehr unsere klassischen heimischen Wettbewerber, ob jetzt ProSieben oder RTL oder Puls 4 sind, sondern dass wir eben mit Netflix und Apple und Amazon um die Zuschauer auch ringen, dass wir davon ausgehen müssen, dass ein immer größerer Teil des Publikums eben nicht in einem Flow, also linear fernsieht, sondern sich halt downloadet und dann eine Sendung anschaut, wann es gerade will. Das wird uns die Art und Weise, wie wir es machen, stark verändern. Das fordert uns. Das ist jetzt vielleicht auch noch etwas, was ich gerne hinterlassen würde, dass ich sage, ich habe zumindest den Grundstein dafür gelegt, dass auch als der ORF nicht mehr nur als Kette von Sendern funktioniert, sondern auch als eine multimediale Plattform, die eben den neuen Nutzungsgewohnheiten entspricht. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und wenn wir es richtig machen, dann haben wir noch lange eine Zukunft. Wenn wir es falsch machen, dann wird es in ein paar Jahren relativ eng werden, weil sich hier natürlich eine gigantische auch, also es hat wahrscheinlich noch nie in der medialen Welt so eine Geldzusammenballung als auch Talentzusammenballung ergeben, wie es jetzt bei diesem Kampf zwischen Netflix, Amazon und Apple erfolgen wird, ja, wo mit unglaublichen Geldmengen ganze Studios unter Vertrag genommen werden, die besten Schauspieler, die besten Regisseure sich auf Jahre verpflichten müssen, nur für einen dieser Anbieter zu arbeiten und damit dann aber immer gleich in der Sekunde weltweit ein Rollout stattfindet. Und da müssen wir dann auch mit unseren viel kleineren Produktionsbudgets, die wir in Europa haben, mithalten können.
Ja, du jetzt gesagt hast, wenn man es falsch macht, dann könnte man relativ schnell weg. Was wäre der schlechteste Rat, den du einem potenziellen Nachfolger in 10, 20 Jahren geben könntest, wo du sagst, also so bringst du den ORF ganz schnell um?
Naja, wenn man nicht versteht, also die Denke der Plattformwelt, ja, also wenn man sagt, ich setze ausschließlich auf meine linearen Programme und verstehe nicht, dass hier die Konsumenten was anderes erwarten. Gilt im Übrigen auch für den Gesetzgeber, weil anders als das, was du am Anfang angesprochen hast, mit dem, wo es da im ORF-Gesetz öffentlich diskutiert wird, sind alles nicht die wirklichen Zukunftsfragen des ORF. Ja, die Finanzierung schon auch. Ja. Aber ob wir einen, drei, fünf oder zehn Vorstände haben, ist so ziemlich das Unwichtigste. Da kann man auch was falsch machen. Aber entscheidend wird sein, ob wir die Möglichkeit haben, in dieser neuen Medienwelt auch von den Rahmenbedingungen her mitzumachen. Also zum Beispiel, die Menschen sind es gewohnt, wenn sie ihnen eine erste Folge gefällt, dass sie dann gleich binge-watchen und die nächsten vier Folgen oder fünf Folgen auch sich gleich anschauen können. Die wollen nicht mehr eine Woche warten, bis ihnen das angeboten wird. Wir dürfen aber zum Beispiel auf unsere TV-Thek etwas erst dann stellen, wenn es vorher im klassischen Fernsehen gelaufen ist. Ja? Und wir dürfen es auch nur 7 Tage dort stehen lassen und müssen es dann wieder ins Archiv verbannen. Und das sind alles Dinge, was du einem 20-Jährigen oder auch einem modernen nutzenden 40-Jährigen erst einmal erklären musst. Dann kannst du nicht sagen, ja, aber das ist die Regulation, die kommt von der EU und aus dem ORF-Gesetz. Die glauben, wir sind deppert, ja, dass wir das nicht tun. Und das ist das Entscheidende. Bekommen wir sozusagen hier einen öffentlichen Auftrag 4.0, dass wir hier das auch in Zukunft so machen können, wie die Medien sich entwickeln werden.
Gehen wir ein bisschen zu deinem eigenen Lebenslauf. Also ich habe mir den angeschaut. Der beginnt ja eigentlich fast immer in Spitzenpositionen. Also du warst Geschäftsführer der Voestalpine Intertrading, du warst Vorstandsmitglied der Farmed, auch ein sehr großes Unternehmen. Dann warst du Finanzdirektor des ORFs und jetzt Generaldirektor des ORFs, immerhin schon in der dritten Amtsperiode. Da hat man eigentlich den Eindruck, karrieremäßig ist bei dir immer nach oben gegangen. Jetzt, wenn du mein schlaues Buch gelesen hast, dann hast du ja dort gesehen, Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung tut mir leid nach Krisen und nach Niederlagen. Verratest du uns jetzt einmal in den letzten Jahren, wo hat es denn da eigentlich eine Niederlage, einen Bruch gegeben, wo du zu dir selber gesagt hast, da muss ich jetzt mich wirklich verändern oder muss ich wirklich an mir arbeiten?
Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn man dein Buch anschaut, dass die wirklichen Krisen, also die an die Substanz gehen, die sind mir zum Glück irgendwo erspart geblieben. Ja? Also natürlich gibt es dauernd irgendwelche Themen und Probleme und denkt man sich im Nachhinein, ja, das hätte anders laufen können. Aber einen Bruch hat es nicht gegeben. Und das wird immer, jetzt kann man sagen, jetzt bin ich dann schon bald, hat man so halber im Trockenen. Weil das Schlimmste, das habe ich oft bei vielen erlebt, also gerade im Managementbereich, manchmal auch im politischen Bereich, wo Leute sehr lange so Erfolgssträhnen gehabt haben, wenn du nicht in jungen Jahren einmal erlebt hast, ein Desaster, dann trifft dich das dann die umso schwerer, sich zu erholen. Nicht? Wenn man sich einmal im jungen Jahren gesagt hat, daraus habe ich gelernt und dann erschüttert einen auch nichts mehr. Ja, aber das, jetzt kann man sagen, so richtig substanziell war nichts dabei.
Dann frage ich jetzt anders, was ist dein liebster Misserfolg, den du nicht missen möchtest? Du sagst, also das ist ein super Misserfolg, den ich da gebaut habe. Den liebe ich fast.
Also jetzt eines, wo man sagt, das war so jetzt auch in der öffentlichen Erinnerung ein bisschen absurd, aber trotzdem so eine echte Niederlage war gleich am Anfang, wie ich ORF-Generaldirektor geworden bin und gesagt habe, ich mache jetzt die größte Programmreform aller
Zeiten.
Und
die Sendung,
genau. Mit dem Namen wird es nicht nehmen. Ist ja wurscht, ist jetzt egal. Ja. Und das war schon etwas, wo man sagt, also wie ich damals geworden bin, als Generaldirektor des ORF, war eine ganz große positive Vorausstimmung. Ja, ja. Und die ist dann sozusagen binnen weniger Tage ins
Negative. Eigentlich anhand einer Sendung.
Ne, die man aber selber auch überfrachtet habe, ja, weil genau genommen muss man sagen, von der Erwartungshaltung, heute würde man sagen, und das habe ich schon daraus gelernt, also eine neue Filmserie, die man macht, die kündigt man an und freut sich, wann sie funktioniert, aber man tut sie nicht derart überfrachten, dass man, war natürlich damals, weil ich die, bis damals war ja für die Jüngeren die Zeit im Bild noch durchgeschaltet auf den beiden Sendern. Und ich habe das Tabu gebrochen und das noch dazu mit einer unterhaltenden Serie und die hat dann nicht funktioniert. Dadurch wurde das alles besonders groß und hat vieles von dem, was in der Reform ja auch mit war, was, ob die Sendungen mit Wir sind Kaiser oder Willkommen in Österreich mit Stermann Grissermann oder die ORF1-Infogeschichten, also sehr vieles von dem hat sich ja auch gehalten und sogar jetzt 10, 15 Jahre erfolgreich gehalten. Aber das eine, das ist doch in Erinnerung geblieben. Und insofern kann man schon sagen, habe ich schon noch, damals hat mich das schon betroffen gemacht. Es ist die einzige Serie weltweit, glaube ich, wo am Tag der Einführung der Serie, ich habe irgendwo noch den Stapel, bei allen Tageszeitungen Österreichs am Cover war und am Tag der Einstellung auch. Also so, als wäre jetzt, ich weiß jetzt nicht, ein amerikanischer Präsident gewählt oder abgewählt worden. Ja. Ja, wirklich wie in einem einheitspressegesteuerten Land, beide Dinge. Also das war schon rückblickend gesehen verrückt groß eigentlich. Ja. Man sagt, eine Vorabendserie. Ja. Aber das hat mich dann doch lernen lassen zu sagen, geht man manchmal Dinge ein bisschen gemächlicher an, beziehungsweise wenn man wo einen Flop hat und im Fernsehen geht strukturell eine gewisse Menge von Dingen schief, muss man auch damit umgehen können.
In der Position des ORF-Generaldirektors hältst du dich jetzt eigentlich schon sehr lange und da bist du aber auch immer mit Konflikten konfrontiert. Mhm. Da gibt es die sachlichen Konflikte, das sind die leichteren, und dann gibt es die persönlichen Konflikte. Aber offensichtlich machst du das ja sehr gut. Gibt es da so irgendetwas wie einen Alexander Vrabets-Konfliktlösungsstil oder wie gehst du damit um?
Naja, ich glaube, ich versuche immer den sachlichen Grund zu analysieren. Ja, okay, wird jeder sagen, wieso es zu einem Konflikt kommt. Und dann auch mit Gesprächen vieles auszuräumen. Und ich glaube, dass ich einigermaßen gut bin, solche Konfliktsituationen auch strategisch vorzubereiten. Also auch zu schauen, Wo kommt Widerstand her, wo kommt Gegenwind her, wo kann man Unterstützung auch organisieren und sich das so ein bisschen wie ein Schachspiel oder ein Go-Spiel vorzubereiten, dass man dann durch solche Situationen zielorientiert dann durchgeht.
Ich habe Zitate von dir gegoogelt, da kommt jetzt ein Zitat, das gut dazu passt, du kannst es dementieren, ja, wenn es nicht stimmt. Wenn ich etwas kann, ist es Mehrheiten finden.
Ja, das ist mir zumindest jetzt immer gelungen. Ja. Nämlich,
Zitat stand aber von
das
dir.
Das habe ich so gesagt. Ja, weil man irgendwie gezweifelt hat, ich wäre mit irgendwas eben nicht die Zustimmung kriegen in einem Stiftungsrat oder so irgendwo, wo das war. Und bis jetzt, glaube ich, bin ich jetzt bei der Abstimmung im Stiftungsrat in den jetzt inklusive kaufmännischer Direktor 20 Jahren bei 1224 Abstimmungen, wo immer meinem Vorschlag gefolgt wurde, obwohl das sehr, sehr unterschiedlich zusammengesetzte Gremien war, oft sehr diverse oder kontroverse Diskussionen waren, aber man dann eigentlich immer ganz gut überzeugen kann.
Im Management gibt es so eher den analytischen Typus und den intuitiven Typus. Jetzt braucht man einen Spitzenmanager, braucht man natürlich beides. Aber wenn es so ganz hart auf hart steht, wenn es so ganz knapp steht, tendierst du dann eher auf dein Herz, auf den Bauch zu hören oder sagen, ich vertraue meinem Verstand?
Ich bin sicher eher der analytische Typ. Ja. Also das ist sicher, was man mir vielleicht auch vorwerfen kann. Das heißt, meine Mitarbeiter bestehen darauf, dass ich immer analytisch vorgehe, weil ich manchmal auch impulsiv sein kann. Aber so fährt man besser. Und ich habe, das hat man mir auch oft so ein bisschen als abwägend bis vorsichtig auch ausgelegt. Aber ich habe so viele Manager, die ich durchaus auch bewundert habe, so mit vollen Karacho gegen die Wand fahren gesehen, dass ich mir gedacht habe, es ist besser, man erreicht das Ziel, auch wenn das dann nicht den Heldenschönheitspreis immer hat.
Noch eine Frage zu meinem vorletzten Buch, das hieß Ich bin für dich da, die Kunst der Freundschaft. Mhm. Ich nehme an, der ORF-Generaldirektor hat hunderte, wenn nicht tausende Freunde. Mhm. Wie viele wahre Freunde hast du denn wirklich?
Naja, das weiß man immer dann ganz genau, wenn es vorbei ist mit einer Position. Nein, aber ich hab ein gar nicht so viele, aber doch einige sehr gute Freunde. Ganz viele von denen sind meine Freunde seit Jahrzehnten. Also, weil natürlich jetzt im Beruflichen, da ist sehr viel einfach beruflich gegeben, wo man sich auch sehr, sehr gut versteht. Aber die echten Freunde, da bin ich, die sind die man seit Jahrzehnten kennt.
Was ist da das Kriterium, wo du sagst, das ist ein echter Freund für mich?
Ja, das ich glaube, das so kann jetzt nicht alle Bücher auswendig, aber das ist ja, glaube ich, eh auch beschrieben. Nein, aber dass man sagt, ich kann dem auch was erzählen, was ihn eindeutig nicht interessiert, weil jeder hat seine eigene Geschichte und er wird mir zuhören und mir vielleicht auch einen Ratschlag geben, kann eine gewisse Offenheit und ich vertraue ihm, dass er nicht das Gleiche wieder weitererzählt und ist da auch, wenn man einmal braucht, ohne dass ich jetzt das zu oft in Anspruch nehme, aber bei manchen habe ich das Gefühl, ich weiß genau, wenn ich den um 2 in der Früh anrufe und sage, oder es können Männer und Frauen sein, hey, ich habe ein Problem, dann hört er zu, das ist ein Freund.
Ich bin dann für dich da,
quasi. Ja,
das ist es dann. Der André Heller hat einmal gesagt, viele Menschen bereuen am Ende ihres Lebens, dass sie nicht mehr Mut gehabt haben. Und diese Aussage von ihm hat mich inspiriert zu einer Frage, die ich dann sogar rückwärts auf dem Buchcover drauf geschrieben habe. Ja, das haben wir dann, lese ich sozusagen korrekt vor, wir machen unauffällig Schleichwerbung. Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Ziele Sie sich für Ihr zukünftiges Leben setzen würden, wenn Sie doppelt so viel Mut hätten wie in dem bisherigen Leben? Das heißt also, wenn du morgen aufwachst und hast doppelt so viel Mut, hast du schon viel Mut, aber hast doppelt so viel Mut, welche Ziele würdest du dir dann setzen für den Rest des Lebens?
Ja, das ist eine gute Frage, weil also das, was ich mir fragen will, ist ja jetzt, wenn ich also mutig in meinem Fall wäre ja zu sagen, ich hatte ein wunderbares Leben im Sonnenschein und in spannenden, interessanten Lebenssituationen. Vielleicht könnte ich auch viel einfacher leben, ja, und irgendwo auf einer, das ist immer so mein Bild, auf einer griechischen Insel sitzen, in meinem einfachsten Steinhaus und ein Buch schreiben, ja, wissend, dass möglicherweise ich da nicht davon leben könnte. Aber vielleicht hätte es mich...
Mit dem Steinhaus vielleicht schon von Oliven.
Oder ob mich das Leben, sowas könnte man wahrscheinlich auch davon, aber ob mich das auch glücklich machen würde. Und das ist vielleicht ein Schritt, zu sagen, hey, ich ziehe mich da mal total zurück. Also jetzt nicht gerade unsere erste Begegnung, wie ich dich sehr bewundert habe, da deine Seminare, die du da in Melk gemacht hast.
Die Waldzellen-Meetings.
Die Waldzellen-Meetings, genau. Ja. Das waren ja ganz tolle Leute, die eben zum Beispiel eben den Mut hatten, also das ist jetzt nicht mein Vorbild, die sich dann ja 10 Jahre lang schweigend in eine Höhle zurückgezogen hat.
Die Tenzin Palmo, genau.
Ja, nicht? Also sehr spannende Leute, die vielleicht, also nicht, das ist nicht jetzt mein Vorbild, aber ich sage nur auf die Frage genommen, ob man sagt, sozusagen der Mut, ein ganz anderes Leben zu leben, ob das vielleicht noch bereichernder gewesen wäre, das wäre spannend, wenn das noch einmal sich zu fragen.
Also das wird entspannend für alle, die den Talk sehen. Wird es einmal die Insel oder wird es die einsame Höhle im Himalaya für 10 Jahre? Also das wird dann auf alle Fälle spannend. Jetzt machen wir zum Schluss noch so ein paar, spiele ich ein bisschen Armin Wolf, ein paar schwierige Fragen mit kurzen Antworten. Fangen wir mal an. TED Talk sagen dir natürlich etwas. Konferenz in Amerika, in Kanada eigentlich, jetzt in Vancouver. 18 Minuten, die berühmtesten Leute der Welt mit der Chance, mit einem TED-Talk dort wirklich Millionen zu erreichen. Wenn du eine Einladung zu einem TED-Talk kriegen würdest, aber nicht über ein Thema aus deinem Unmittelbereich, also Fernsehen und Medien, was wäre so dein Thema, wo du das nützen würdest, zu sagen, dort würde ich gerne mal einen TED-Talk machen, mit der Chance, Millionen zu erreichen?
Also für mich die Frage, die mich derzeit so neben meinen normalen Dingen am meisten beschäftigt, vergiften wir uns selbst irgendwie. Mhm. Ja? Also nicht wir uns, sondern diese ganzen Umwelteinflüsse, die wir haben, setzen wir uns genug damit auseinander. Mhm. Kommen wir nicht immer erst dann 15 Jahre später drauf, dass irgendwas doch ein Thema wäre? Und wenn ja, was heißt das? Also jetzt in der letzten Zeit ist etwas fast in einem Nebensatz, was mich fast erschüttert hat. Wir werden weniger intelligent. Ja? Und da wird analysiert, also das ist jetzt anscheinend nachweisbar, dass nachdem die IQ-Quotienten gestiegen sind, der Flynn-Effekt, gibt es jetzt den negativen Flynn-Effekt.
Das wusste ich noch nicht.
Ja, das ist jetzt gerade gekommen. Also denn derselbe Flynn, der ist im Alter sich in Neuseeland zurückgezogen, aber oder halt irgendwo an der Küste sich wieder dasselbe gemacht hat und es jetzt feststeht, ja, das ist so. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Und da werden jetzt in der Zeit mehrere Thesen angeboten, eine Veränderung der Soziodemografie, das andere, das hat man immer schon in der Intelligenzforschung gesagt, so eine Regression zum Mittel. Also dass eben dann statistisch gesehen Kinder weniger im Durchschnitt intelligent sind als Eltern, aber das hätte ja immer schon gelten müssen. Aber die dritte ist, dass es sozusagen Umweltgifte gibt, die eben, weißt du, über die Schilddrüse oder über irgendwas im frühkindlichen Bereich eben dazu führen, dass eben nicht alle Entwicklungspotenziale genützt werden und die Digitalisierung, also die ständige Auseinandersetzung mit digitalen Devices schon ab dem frühkindlichen Alter. Das sind 4 Thesen, die werden nicht abschließend beantwortet, aber die letzten 2, wenn sich das erhärten würde, dann würde das viele, viele Fragen aufwerfen, die man sich, glaube ich, so noch nicht gestellt hat. Also sowas, so in die Richtung würde es mich interessieren. Also, dann zu reden.
Also der TED-Talk, dann wären wir wirklich ein bisschen blöder quasi. Ja. Naja, der Herr Flynn ist ja offensichtlich am Ende seines Lebens, da muss man dazu sagen, der Flynn-Effekt war, dass der anhand von Intelligenztests zufälligerweise über einen sehr langen Zeitraum draufgekommen ist, dass wir Menschen eigentlich tendenziell, zwar nicht dramatisch, aber doch so immer 1-2% wirklich intelligenter von der Kognitiv sind. Und da hat man sich gefragt, ist das die Ernährung oder was ist das? Und jetzt, das wusste ich nicht, ist der offensichtlich draufgekommen, das stimmt leider nicht mehr. Gibt es bei dir eigentlich eine Meinung, wo du sagst, die habe ich hartnäckig jahrelang vertreten und jetzt bin ich draufgekommen, eigentlich stimme ich der Meinung nicht mehr zu.
Wenn jetzt das übliche, viele Dinge sieht man, entwickelt man natürlich sein Denken weiter, aber so, dass ich sage, das ist jetzt etwas ganz anders, würde ich es jetzt gerne nicht sehen.
Würdest du nicht sehen. Ich habe da noch Zitate, das eine mal schon besprochen, das finde ich auch lustig, dass du mal gesagt, wir sind disziplinierter als die Italiener und kreativer als die Deutschen. Finde ich einen spannenden Spruch.
Ja, das ist der Managementstil der Österreicher, ne? Dass die, also nicht der, es gibt nicht die Italiener, die Österreicher, die Deutschen, aber im Kern sind Österreich, glaube ich, deswegen, vor allem in Deutschland auch oft sehr erfolgreich, weil sie ein bisschen flexibler sind im Denken als der klassische deutsche Manager und jetzt auch eben halt nicht nur verspielt, sondern ja, also diese Mischung ist ist eine, die vorfindbar ist, sage ich jetzt.
Da, wo einmal du wirklich mit der Keule ausgeholt hast, PDV ist eine fleischgewordene mediale Fehlentwicklung, ist eines deiner meistzitierten Zitate.
Ja, ja, das werden wir, also das ist einer der Sätze, die man ja jetzt sehen wird, ob sie wirklich wahr sind. Der Punkt ist, dass jetzt durch das Pay-TV unglaubliche Gelder von außen in den medialen Sektor hineinströmen. Jetzt zum Beispiel, wenn man es sich anschaut im Bereich, ich glaube, das war einer der Kerne, worauf sich das bezogen hat, im Bereich von Sportrechten. Ja,
ich sehe Champions League nicht mehr. Ne?
Ja,
kann sich der ORF nicht mehr
leisten. Kannst du
sagen, was kostet der Spaß? Warum kann man uns das nicht mehr leisten? Nur eine Größenordnung.
Naja, es hat darf es eben nicht sagen, aber einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag hat es uns gekostet.
Ja.
Und wurde um das Dreifache überboten. Jetzt ist es ein im zweistelligen Millionenbereich Betrag, also nicht um ein paar Hunderttausend, sondern um 10, 15 Millionen wurde dort mehr bezahlt. Und das jetzt auf Deutschland oder gar die Welt umgelegt, sind das unglaublichste Summen. Und das sind aber nicht kalkuliert veranlagte Gelder, sondern das sind spekulative Gelder. Also der größte Käufer von Sportrechten derzeit ist der Herr Blavatnik, der ein russischer Aluminiumhändler, der also wirklich reich ist. In die Tate Modern gibt es einen ganzen Flügel, der von ihm gesponsert wurde, also auch ein Mäzen, ein großer. Und der will jetzt der größte Sporthändler der Welt werden und kauft einfach alles zu fast allen Beträgen auf. Wozu führt das jetzt? Es ist nicht mehr im Free-TV sichtbar. Die Vereine bekommen unglaublich viel mehr Geld.
Aber auch
Geld,
nur die wenigen Top-Vereine.
Aber nur wenige. Ja. Das heißt, es ist sozusagen die Breite des Sportes nimmt immer mehr ab. Und es ist nicht nachhaltig, weil irgendwann einmal, wenn alles dann bei 2 oder 3 P-Konzernen sein wird, dann werden die drauf kommen, dass das nicht refinanzierbar ist. Das heißt, die werden dann wieder das nicht dauerhaft zahlen, wo die Vereine dann in Probleme kommen, weil sie dann auf einmal wieder, also wie der Süchtige, der mehr gekriegt hat, auf einmal drastisch weniger bekommen wird. Und am Schluss wird das Publikum verloren haben, weil es werden nicht viele sich dann die immer teurer werdenden Abos leisten können. Es wird der Breitensport verloren haben, weil sich es auf wenige zuspitzt. Und am Schluss besteht dann, wie bei allen Bubbles, wenn sie mal platzen, die Gefahr, dass dann halt überhaupt eben Dinge mit allen Erscheinungen verbunden sind, dass das Geld dann eben auch dem Sport, auch dem Spitzensport nicht zugute kommt. Und das hängt eben damit zusammen, dass jetzt Gelder aus dem Medienbereich da hineinfließen. Jetzt, wo es auch der Fall sein wird, dass das platzt, wird die Netflix-Amazon-Blase sein.
Ist Netflix, weil da habe ich Unterschied, ist Netflix eigentlich schon in den schwarzen Zahlen? Oder
nein, die haben immer noch einen hohen negativen Cashflow. Das heißt, es ist ein Wert, der darauf basiert, dass es eine Wachstumsfantasie hat. Wenn die jetzt einmal dann ins Stocken kommt, weil eben jetzt andere Plattformen und Amazon hat da immer noch die wesentlich größere Kraft, die Finanzkraft als Netflix sie hat oder eben jetzt Apple da einsteigen, dann werden nicht 3 überbleiben. Am Schluss wird bei diesen Plattformen gilt immer der Winner takes it all, dann bleibt einer über. Und dann spielt sich wieder ein Geschäftsmodell ein. Jetzt kann man sagen, na gut, auf dem Weg dahin haben viele amerikanische Schauspieler gut gelebt und sind Dinge für die auch entstanden, die dann in den Archiven noch lange gespielt werden. Man sieht aber jetzt schon, dass auch mit dieser Massenproduktion eigentlich die Qualität nicht ganz mithalten kann. Ne? Das sind einige ganz, ganz tolle Produktionen, aber vieles andere, wo du da denkst, was will uns da der Schöpfer da jetzt genau mitteilen.
Zum Abschluss darf ich noch eine wirklich blöde Frage stellen. Du darfst mir dann auch eine Frage stellen. Also stell dir immer was überlegt, was kann ich für eine wirklich. Stell dir vor, es hält dir jetzt jemand die Pistole an den Kopf und sagt, du hast nur zwei Jobalternativen. Entweder Medienminister unter dem Bundeskanzler Sebastian Kurz oder Spitzenkandidat der SPÖ. Ja? Das ist jetzt die Pistole. Also wofür entscheidest du dich? Für die Pistole oder für eine der beiden?
Also gut, es ist manchmal gut, dass es solche Situationen im wirklichen Leben nicht gibt. Aber Politik generell, Politik hat mich immer interessiert und fasziniert. Das ist auch und das gefällt mir auch am Medienbereich, dass das nahe ist. Aber ich danke jeden Tag dafür, dass es eben in der Nähe auch der politische Zusammenhänge ist, aber nicht drinnen.
Ja, weil einer deiner Vorvorgänger, das weißt du ja, der ist ja knapp vorbeigeschrammt an der Rückkehr in die Politik, der Gerhard Zeiler.
Ja. Ja, aber der ist ein Zoon-Politikon, der kam ja aus der Politik, ja, also jetzt als wichtiger Kanzlerberater und wenn man mal so ein paar Jahre, dass ich bei vielen ganz wirklich in der Politik war, dann kommt man selten davon los. Na, du bist ein bisschen davon losgekommen, ne? Aber so die wirklichen, also insofern, das ist für mich keine Option.
Letzte Frage frage ich immer meine Gäste. Jetzt darfst du mich fragen. Was wolltest du mich schon lange fragen? Und es ist sich im Lift, wenn wir uns begegnen, nicht ausgegangen.
Was hat dich dazu gebracht, zu sagen, so ab jetzt bin ich Autor?
Hauptberuf. Das ist bei mir sehr leicht zu beantworten, weil ich bin ja zweimal aus der Politik sozusagen hinausgeflogen, aber im wahrsten Sinn des Wortes, ich muss ja sagen, es war nie meine eigene Entscheidung, sondern es war eine Entscheidung von Parteivorständen. Also ich bin mit 26 sehr jung Abgeorteter geworden, aber mit 30 hat sich die ÖVP damals in Wien halbiert und bin schon deshalb rausgeflogen. Und das zweite Mal haben sich viele Freunde zusammengetan und dafür gesorgt, dass ich sozusagen Autor geworden bin. Allerdings Bücher wollte ich immer schreiben. Also ich wollte schon als 19-Jähriger Bücher schreiben und ich wollte immer ein erfolgreiches Buch schreiben. Und eines ist vollkommen klar, mein erstes Buch, Der talentierte Schüler und seine Feinde, der wäre es im Landesparteivorstand der Wiener ÖVP abgestimmt worden, wahrscheinlich keine Mehrheit gefunden hätte. Und das Schöne, all das, was ich mir eigentlich gewünscht habe in der Politik, wo du ja, wenn du einmal im Jahr bin ich, wenn irgendeine ORF-Kamera über irgendwo eine Parteiveranstaltung drüber geschwenkt ist und das von der Parteiobmann und dann dem Minister und dann ganz hinten, dann erkennt dich deine Mutter und sagt, du warst gestern im Fernsehen. Und das Schöne war dann mit dem talentierten Schüler und seine Feinde, dass ich eigentlich innerhalb der ersten drei Tage mehr mediale Resonanz hatte, als in 20 Jahren Politiker da sein. Ja. Und das genieße ich jetzt
eigentlich auch. Das auch, ja.
Okay. Gut. Ja, dann vielen herzlichen Dank. Wir werden uns wieder begegnen und ich bin jetzt schon sehr gespannt, ob es die griechische Insel oder die Höhle im Himalaya oder ganz was anderes wird. Okay. Nochmals vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich habe doch einige sehr persönliche Dinge über Alexander Vrabec erfahren, die ich so noch nicht wusste. Zum Beispiel seinen Kindheitstraum, Operndirektor zu werden. Oder, dass wenn er jetzt mehr Mut hätte, sich auf einer kleinen griechischen Insel sehen würde, in einem Steinhaus sitzend, Oliven essend und ein Buch schreibend. Das wird es wahrscheinlich nicht werden. Herzhaft gelacht hat er bei der Frage nach seinem liebsten Misserfolg. Wir erinnern uns vielleicht noch, gleich nach seinem Amtsantritt hat er die größte Programmreform aller Zeiten angekündigt und dann kam der Flop der Vorabendsendung mitten im Achten. Irgendwie hat er ein bisschen stolz darauf gewirkt, dass das die einzige Sendung weltweit war, die am ersten Tag auf allen Zeitungscovern war und dann wieder am Tag der Einstellung. Die Lehre, die er für sich daraus gezogen hat, die könnte auch für uns ganz interessant sein, nämlich neue Versuche, Experimente nicht selbst mit überzogenen Erwartungen zu überfrachten. Die ganz großen Brüche in seinem Leben kann er nicht erkennen. Und man merkt das auch an der Gelassenheit, die er ausstrahlt.
So ist es durchaus glaubhaft, wenn er erzählt, dass er bei den heftigen Stürmen, die da manchmal am Königelberg toben, erst so richtig zur Hochform aufläuft. Ihm ist aber bewusst, dass es auch gefährlich sein kann, wenn man in jungen Jahren nie ein Desaster erlebt hat und es einem dann später im Leben umso heftiger trifft, wenn man unvorbereitet mit solchen Situationen ist. Bei der Antwort auf die Frage nach seinem Zitat, wenn ich etwas kann, dann Mehrheiten finden, da lässt er ganz kurz den Strategen aufblitzen. Wenn er erzählt, wie er sich auf Konfliktsituationen wie in einem Schach- oder in einem Go-Spiel vorbereitet. Besonders gefreut hat mich natürlich sein Bekenntnis zur ORF3-Sendung Erlesen mit dem genialen Moderator Heinz Sichrowski. Da kann er zu Recht stolz drauf sein, Erlesen und überhaupt ORF3 sind sicher ganz wesentliche Bausteine eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wie wir es uns alle wünschen. Die naheliegendste Frage, ob er dem nächsten ORF-Vorstand angehören wird, die habe ich nicht gestellt. Die hätte er nicht beantworten können, aber das wird noch sehr, sehr spannend werden. Auch mein nächster Gast gehört zu den wirklich Mächtigen in diesem Land. Den Namen verrate ich Ihnen jetzt noch nicht. Aber bis dahin freue ich mich über Ihre Kommentare und Fragen zu meinem Podcast an meine persönliche E-Mail-Adresse andreas@salcher.co.at. Und am meisten freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast über Lebensbildung weiterempfehlen und ihn abonnieren. Vielen Dank für Ihre Zeit.